Der Predigtext, den ich mir für heute ausgesucht habe, steht in 1. Mose 3. Der Mensch zerstört die Gemeinschaft mit Gott. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal an, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an, er war sehr schön. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie dabei auch werden. Sie pflückte eine Frucht bis hinein und reichte sie ihrem Mann. Und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochteten sie Feigenblätter zusammen und machten sich einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Ja, gestand Adam, aber die Frau, die du mir gegeben hast, reichte mir die Frucht. Deswegen habe ich davon gegessen. Warum hast du das getan? Wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt, verteidigte sie sich. Diesen Text könnte man überschreiben mit dem Thema der größte Trauerfall in der Menschheitsgeschichte. Wie konnte das sein, dass sich in diesen idyllischen Garten so etwas Böses hineingeschlichen hat? Ich frage mich immer wieder, wie kann eigentlich sowas passieren, wenn alles normalerweise völlig in Ordnung ist und jeder das hat, was er braucht? Aber bevor wir hier jetzt nach dem Grund fragen, muss ich gleich vorneweg sagen, es gibt darauf keine Antwort. Warum das so ist, kann man höchstens aus 1. Korinther 13, Vers 9 lesen. Noch ist uns bei aller prophetischen Schau vieles unklar und rätselhaft. Wir müssen einfach akzeptieren, dass wir auf alle Fragen, die uns manchmal beschäftigen, wenn sie auch noch so rätselhaft sind, von der Bibel her keine Antwort bekommen können. Es bleibt bis zum Schluss Gottes Geheimnis. Aber Fakt ist doch, dass aller Ursprung hier im Tierreich liegt, die Schlange. Die Schlange, die hier zum Übeltäter wird. Und hier müssen wir aber aufpassen. Die Schlange ist auch Gottes Geschöpf. Gott hat sie geschaffen. Und es gibt tatsächlich Theologen, die hier behaupten, in der Schlange würde sich Satan verkörpern. Und dem möchte ich eigentlich aufs Äußerste widersprechen. Denn wir müssen beachten, dass es letztendlich auch Gottes Wesen ist, der sie geschaffen hat. Und was sagt Gott am Ende seines letzten Schöpfungstages? Und siehe, es ist alles gut. Es ist alles sogar sehr gut. Das könnte doch Gott nicht sagen, wenn er gleichzeitig wüsste, dass er in der Schlange den Satan verkörpert hat. Aber was will eigentlich die Schlange hier erreichen? Sie verspricht Eva ihr werdet klug werden. Als ich das so gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, kann das eigentlich sein, dass Gott will, dass wir eigentlich, sage ich mal, etwas vorsichtig ausgedrückt, etwas unterbelichtet sind oder dass wir vom Intellekt wenig bekommen haben, dass wir eigentlich so nur dann glauben können? Einer, der diese Fragen einmal total durchlebt hat, das ist der Dr. Joachim Konflopsius. Er ist Leiter des Gemeindehilfsbundes. Er erzählte mal, dass er mit seinem Freund zu einer Jugendevangelisation eingeladen war. Und als die Veranstaltung zu Ende war, ging er mit ihm hinaus und sagte zu ihm, also hör mal, wenn ich das alles glauben soll, was ihr hier so verzapft, dann muss ich meinen Verstand an der Garderobe abgeben. Und einige Jahre später, er kam in der Zwischenzeit zum Glauben an den lebendigen Gott, da erzählte er einmal in einer Predigt, dass er selbst durch seinen Glauben jetzt hochkomplexe Zusammenhänge erst richtig begreifen gelernt hat. Also ist das doch ein gutes Zeichen dafür. Gott hat uns einen Verstand gegeben, eine Klugheit, die wir aber auch benutzen dürfen. Und was verspricht eigentlich die Schlange jetzt hier, der Eva? Auf der einen Seite sagt sie zu ihr, du brauchst nicht mehr dankbar zu sein. Denn alles, was auf deinem Teller liegt, das hast du doch schließlich und endlich auch selbst erworben. Da erinnere ich mich an Gerhard Schleyhauf, der hat einmal in einer Predigt erzählt, dass er mit einer Familie zu einem Essen in ein Lokal eingeladen war. Die Familie hatte ein Kind dabei, das nach dem Essen zu seinem Vater sagte, Papa, für dieses Essen müssen wir jetzt aber nicht Danke sagen. Du hast es ja schließlich bezahlt. Nach diesem Motto leben heute viele. Und auf der anderen Seite verspricht die Schlange der Eva, du brauchst auch nicht mehr gehorsam sein. Kennen wir das auch von vielen Menschen? Mir ist alles erlaubt, ich bin keinem Rechenschaft schuldig. Und befiehl du deine Wege, das kannst du mal schon ganz abschreiben. Denn manche sagen sich ja selber, ich weiß den Weg selber, ich weiß das Ziel, warum brauche ich jetzt doch jemand anderes? Erinnern wir uns nur einmal an die Vereidigung von unserem Bundeskanzler. Als er den Eid wo er den Zusatzformel sagen müsste, so wahr mir Gott helfe, hat er zu einem Journalisten gesagt, regieren kann ich allein, da brauche ich keinen Gott dazu. Und das ist genau das Motto, nach dem heute auch viele ihren Lebensplan schmieden. Aber dann kommt etwas ganz Neues hinzu. Die Eva, die reicht ihren Apfel jetzt an Adam weiter. Und das ist hier jetzt auch der ganz entscheidende Punkt, auch für unser Leben. Warum passiert sowas? Das ist im Grunde genommen das Urmuster aller Sünden. Denn die Sünde, die will abhängig machen, die will verführen. Das kann man ruhig mit einem Drogenhändler vergleichen, der immer mehr die anderen in ihren Bann ziehen will. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum die Eva sich das unternommen hat. Sie will jetzt gleichzeitig auch die Anklage gegen Gott machen und sagen, schau her, der ist doch genauso wie ich. Und auf der anderen Seite müssen wir bedenken, der Mensch ist auf Gemeinschaft angewiesen. Ich will das mal so erklären. Angenommen, wir kommen mit total verschmutzter und total zerrissener Kleidung in eine pickfeine Gesellschaft hinein. Da dauerte es nicht lange, da stehen wir irgendwann einmal isoliert in einer Ecke herum, ganz von uns, von den anderen getrennt. Ganz anders sieht die Situation aus, wenn wir genau mit diesen Kleidern jetzt auch zu einer Gesellschaft kommen, sagen wir mal zu solchen, die auf der Straße leben, von denen ich mich von der Kleidung fast nicht unterscheide. Da fühle ich mich wohl, da werde ich auch akzeptiert. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum die Eva jetzt hier Adam mit hineinziehen will in ihr Boot. Denn sie könnte auch ganz allein mit dem Apfel jetzt nicht durch den Garten laufen. An jedem Zweig und an jedem Ast würde sie wahrscheinlich daran erinnert werden, du gehörst hier nicht her. Wahrscheinlich vielleicht sogar an den Augen der Tiere wird sie das zu spüren bekommen. Und deshalb will sie unbedingt Adam mit dabei haben. Sie ist auf Gemeinschaft angewiesen, sie braucht ihr Gegenüber. Und dann kommt das, wo Gott sich mit einmischt. Er fragt jetzt Adam, wo bist du? Und diese Frage hat mich ganz besonders beschäftigt. Denn hier könnte sich jeder fragen auch, wo bin ich? Und Adam geht jetzt einfach nur her und sagt, Gott, es hat doch eine Panne gegeben. Ja, du hast uns nicht nur Worte und nicht nur Gedanken von friedlichen und frommen Sachen in den Kopf gelegt, sondern du hast uns auch Misstrauen und Zweifel geschenkt. Und genau diesen sind wir jetzt auf den Leim gegangen. Eva hat mir den Apfel gegeben. Aber überleg doch mal jetzt genau, dieser Apfel stammt doch von einem Baum, den du selber in den Garten gepflanzt hast. War das jetzt wirklich so, dass wir da in Sünde und in Schuld gefallen sind? So redet Adam jetzt nicht. Im Grunde genommen wissen Adam und Eva ganz genau, wir haben Schuld auf uns geladen. Wir sind schuldig geworden. Aber anstatt jetzt zu sagen, ja, wir sind hier fehlgegangen. Wir brauchen deine Vergebung. Und dann beginnt jetzt das Verschiebespiel. Adam geht jetzt her und sagt, du hast mir dieses Weib gegeben. Du hast mir sie an meine Seite gestellt. Sie hat mir den Apfel gegeben. Ich habe lediglich die Konsequenzen daraus gezogen. Und finden wir uns da nicht auch irgendwo hier genau an dieser Stelle? Wenn wir merken, dass wir Sünde getan haben, kommt dann da nicht auch uns oft in den Sinn? Ja, eigentlich ist es meine Leidenschaft gewesen, dass ich hier der Sünde auf den Leim gegangen bin. Eigentlich ist das in meinem Leben ein Schönheitsfehler, diese Gier, dieses Streben nach Macht, nach Ehre, nach Reichtum. Und übrigens, ich habe mich doch schließlich nicht selber gemacht. Es sind doch meine Eltern, die mir diese Gene in die Wiege gelegt haben. Ich kann doch dafür nichts. Und wenn es dann schon so ist, dann muss man sich doch fragen, wenn es einen Gott gibt, dann ist doch der der Schuldige. Dann gehört doch der angeklagt und nicht ich. Und genau dieses Muster, da sprechen heute auch die Soziologen, die Psychologen und die Strafverteidiger. Wenn ihr schon mal einen Gerichtsprozess verfolgt habt, entweder live oder im Fernsehen, dann könnt ihr immer wieder miterleben, wie genau die Strafverteidiger, die Rechtsanwälte händehängend suchen, um irgendwas zu finden, das wenigstens die Strafe gemildert wird oder dass vielleicht sogar noch ein Freispruch herauskommt. Aber ich habe auch schon von einem Gefängnisseelsorger gehört, solange ein Strafgefangener immer nur es vorbringt, dass sein Kumpel nebenan mehr Schuld auf sich geladen hat, dass der gerecht hier sitzt, aber ich, da ist doch meine Sache nur Peanuts dagegen. Und solange er mit diesen Ausreden immer wieder kommt, solange kann er nie von Vergebung und von der Gnade zu diesem Menschen reden. Erst wenn er kommt und sagt, ja, er hat recht, ich bin zu Recht hier, da kann dann die Gnade Gottes und die Vergebung Gottes einsetzen. Aber nicht vorher. Und jetzt müssen wir uns fragen, sind eigentlich Adam und Eva im Grunde genommen überfordert? Können sie nicht aus eigenem Antrieb sagen, ja, wir sind schuldig, ja, es trifft uns? Und da muss ich sagen, es braucht hier Gottes Hilfe, dass diese Menschen auch zu ihrem eigenen Vergehen sich bekennen können. Ohne Gottes Hilfe geht es überhaupt nicht. Aber die Bibel gibt uns hier ganz gute Beispiele, dass es dem Menschen auch möglich ist zu kommen. Denken wir jetzt nur an die neutestamentliche Lesung von dem Pharisäer. Ohne Ausrede, ohne Verschiebespiel steht er vor Gott hin und sagt, ich bin sündig, ich bin ein sündiger Mensch. Und in dem Moment hören wir auch weiter, wie er getrost und frei wieder nach Hause gehen kann. Oder Petrus mit dem Fischzug. Als er merkt, wie er sich in Gottes Gegenwart fühlt, flieht er vor ihn nieder und sagt, geh aus von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Diese Beispiele zeigen uns auch, zum Beispiel auch mit dem Saulus, mit dem, wo zum Petrus wurde, zum Paulus wurde, ja, Entschuldigung. Er sagte ganz offen und ehrlich, ich habe deine Gemeindeglieder verfolgt. Ich habe deine Gemeinde verfolgt. Und was machte Gott aus diesem Menschen? Gott will uns hier in dieser Geschichte zeigen, ich bin nicht dein Ankläger, sondern ich bin dein Retter. Und wenn wir das begreifen, wenn wir das wirklich in unser Leben mit aufnehmen, dann schenkt er uns auch die Vergebung. Und dass Sünde bei Gott immer wieder auch auf dem Programm steht, dass Sünde bei ihm nie verjährt, habe ich jetzt diese Woche jetzt richtig mal ganz spontan und muss auch sagen, schmerzhaft empfunden. Wir lesen zurzeit in der fortlaufenden Bibellese im Jakobusbrief. Und da steht einmal der Satz drin, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem wird es zur Sünde. Und mich hat dieser Satz getroffen wie ein Blitz. Denn vor ungefähr 38 Jahren hatte ich eine Tante, die an diesem Tag Geburtstag hatte und im Altersheim war, aber die war auch krank. Und eigentlich habe ich sie an jedem Geburtstag besucht. Doch an diesem Tag, da war etwas anderes. Ich musste mein Auto von einer Reparatur abholen und die Reparaturstelle in Mühlacker, die liegt ungefähr so 3,5 Kilometer von uns entfernt. Ich lief da mit dem Kinderwagen und mit dem Großen, der 5 Jahre alt war, die Strecke da hinaus. Und als ich heimkam, war ich irgendwie kaputt. kann ich sagen. Also es war einfach anstrengend. Und ich habe dann zu dieser Tante dann angerufen und habe ihr gesagt, also es tut mir leid, aber heute komme ich nicht, denn ich habe kein Auto. Und jetzt hat mich Gott daran erinnert. Damals hätte ich was Gutes tun können und ich hätte mittags auch noch ein Auto gehabt. Aber das ist jetzt immer wieder die neue Erfahrung, die ich mit Gott mache. Er will uns immer wieder darauf aufmerksam machen. Wenn Sünde in deinem Leben ist, dann komm zu ihm. Lass dich nicht auf das Versteckspiel ein. Und egal, welche Probleme du auch mit deiner Psyche oder mit deinem Schuldverständnis hast, Gott interessiert deine Vergangenheit nicht. Wenn sie bereinigt ist, dann sagt er dir, du kannst jetzt unbelastet und frei von allem in die Zukunft gehen. Verlassen wir diese Chance nicht. Und das nächste Lied, ich habe mir deshalb das ausgesucht, weil wir können das nächste Lied eigentlich betend singen. Herr, ich komme zu dir. Und da können wir auch Sachen bereinigen lassen, die wir vielleicht auch auf die lange Bank geschoben haben. Gott ist nicht unser Ankläger, aber Gott ist unser Retter. Und die Frage, wie kam das Böse in die Welt, die Frage ist nicht gelöst, aber ich bin erlöst. Und das ist das große Wunder, das uns Gott schenkt. Amen.